Es ist schon ganz spannend, wo wir jetzt diese Lieder gesungen haben. In einigen kam eine Aussage vor, die wir uns behalten müssen. Und zwar, da ist nur ein Gott. Das müssen wir festhalten, weil das brauchen wir nämlich noch in diesem Predigttext. Wie bin ich darauf gekommen? Vor knapp einem Jahr, also ein bisschen im Oktober letzten Jahres, gab es deutschlandweit eine Online-Abendbibelschule, in der auch ich teilnehmen durfte und einige aus unserer Gemeinde auch. Und dort wurden verschiedenste Themen behandelt über die Grundlagen des Glaubens, zum Beispiel die Entstehung oder die Zuverlässigkeit der Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, da wurden wir so ein bisschen reingeführt, induktives Bibelstudium, wie studiert man die Bibel richtig und auch der Dreieine Gott und wir. Und in dieser Zeit habe ich überlegt, ich könnte ja mal das Johannesevangelium so durchgehen, also für mich irgendwie das mal so wirklich durcharbeiten. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht nicht ganz so klug, ein so schweres zu nehmen, aber ich denke, dass es trotzdem sehr wertvoll ist und deswegen habe ich überlegt, heute einfach mal mit dem ersten Kapitel zu starten, mit den ersten 18 Versen. Das wird heute ein bisschen anders sein. Normalerweise kennt man das ja so, man liest einmal den Text durch und dann erklärt man das so Stück für Stück. Ich werde das ein bisschen anders machen, weil es in diesem Text einen ganz interessanten Aufbau gibt. Es baut alles aufeinander auf und es wird eine gewisse Spannung erzeugt, die ganz zum Schluss aufgehoben wird. Und deswegen werde ich das so machen, dass ich immer so Stück für Stück durchgehen werde und immer so ein bisschen was dazu sagen werde. Und im Hinterkopf, ihr wisst wahrscheinlich nachher, worum es geht oder ihr werdet diesen Text höchstwahrscheinlich kennen. Deswegen tun wir einfach mal so, als ob wir das jetzt zum ersten Mal hören. Genau. Fangen wir mal an mit den ersten 5 Versen. Wer eine Bibel hat, kann sie auch gerne aufschlagen. Ich glaube, das ist leider ein bisschen klein, aber ich werde es auf jeden Fall vorlesen. Erstmal die ersten 5 Verse. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Der Anfang dieses Evangeliums beginnt mit dem Anfang. Also genauso wie 1. Mose 1, Vers 1. Dort steht nämlich im Anfang, genau der gleiche Wortlaut, schuf Gott die Himmel und die Erde. Und auch hier steht, im Anfang. Und damit wird quasi ein Zustand beschrieben. Im Anfang war das Wort. Und warum steht hier nicht einfach am Anfang, also ne, so, wo alles begann, sondern im Anfang? Das klingt doch irgendwie komisch. Es bedeutet mehr als einfach nur am Anfang, sondern es bedeutet, dass dieses Wort in Ewigkeit war. Das heißt, es war, bevor es überhaupt irgendetwas gab. Und gleichzeitig bedeutet es auch, dass es der Ursprung ist. Also der Ursprung und der Anfang von allem anderen. Und dann geht es weiter. Und das Wort war bei Gott. Also es geht jetzt in diesem kompletten Text um das Wort. Und das Wort war bei Gott. Wenn man jetzt das betrachtet, heißt es ja eigentlich, okay, im Anfang, also von Ewigkeit her, war das Wort und Gott, also zwei. Und weiter heißt es, und das Wort war Gott. Das heißt, also das Wort ist Gott. Also sind Gott und das Wort ein und dieselbe Person. Und da steckt noch etwas anderes drin. Nämlich, dass Gott dass es um eine Person geht. Aber wie kann das sein? Wie kann es sein, dass das Wort bei Gott ist und dass das Wort Gott selbst ist? Wenn wir weiterlesen im Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott. Dieses bezieht sich auf das Wort. Und man merkt irgendwie, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Und deswegen möchte ich das versuchen, in diesem gesamten Text einmal aufzuzeigen, was mit diesem Wort auch gemeint ist, was das bedeutet. Also wir haben gelesen, dass im Anfang
Gott war, das Wort war und das war bei Gott und das war Gott selbst. Und jetzt wird nochmal wiederholt, dieses war am Anfang bei Gott. Das bedeutet, das Wort ist doch wieder eine eigenständige Person. Also es gibt dann ja doch, also es steht einmal da, das Wort ist Gott und dann steht einmal da, das Wort war bei Gott. Also es ist eins und zwei. Wie geht das? Das, ja, können wir irgendwie nicht verstehen. Und das werde ich auch jetzt auch erstmal einfach so stehen lassen, weil, ja, wir werden da zum Schluss auf jeden Fall nochmal dran kommen, darauf kommen. Und wir wollen jetzt einfach mal weiter betrachten, was erfahren wir noch über das Wort. In Vers 3 heißt es, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Dasselbe es bezieht sich wieder auf das Wort. Das heißt also, alles wurde durch das Wort oder durch diese Person. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, was geworden ist. Diese Person, dieses Wort, hat also alles erschaffen. Und wir finden hier eine Doppelung. Es wird quasi von beiden Seiten einmal gesagt. Es wird einmal gesagt, alles wurde durch das Wort. Und dann wird das Ganze von hinten aufgerollt und gesagt, ohne dieses Wort wurde auch nicht eins, das geworden ist. Und damit soll quasi ausgeschlossen werden, dass das Wort erschaffen wurde. Das können wir uns auch mal festhalten. Das werden wir später noch mal mehr verstehen. Dieses Wort wurde nicht erschaffen, weil es ja nicht sich selbst schaffen kann, sondern es hat alles erschaffen. Und mit dieser Doppelung wird das unmissverständlich deutlich gemacht. Eine Wahrheit, die wir bei uns auch behalten müssen. Kommen wir, wie gesagt, nochmal darauf zurück. Und jetzt geht es weiter in Vers 4. In ihm, also in dem Wort, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also es heißt, in dieser Person, in diesem Wort, ist Leben, ist der Ursprung des Lebens. Es hat ja alles erschaffen. Und es ist auch das Licht von uns Menschen. Was heißt das? Ich denke, wie auch William MacDonald in seinem Kommentar gesagt hat, dass es sowohl um das leibliche als auch um das geistliche Leben geht. Dass er der Ursprung dessen ist. Und nun wird hier vom Licht geredet. Also das Wort ist Leben oder in ihm ist Leben und dieses Leben ist das Licht der Menschen. So, und dieses Licht leuchtet jetzt in der Finsternis, aber sie erfasst es nicht. Also es ist da, es leuchtet in der Finsternis, wenn man sich das irgendwie so versucht vorzustellen, aber die Finsternis kann es nicht erfassen oder auch nicht fassen. Und wenn das Licht nicht gefasst werden kann, dann kann man dem Licht auch nichts anhaben. Das heißt, die Finsternis kann nicht dafür sorgen, dass das Licht nicht mehr leuchtet. Aber es wird irgendwie, ja, es kann das Licht nicht besiegen und es kann ihm auch nicht vom Leuchten abhalten. Das Licht ist quasi unantastbar. So, bisher haben wir jetzt ganz viel über das Wort gehört und ne, dass das Wort bei Gott war, dass das Wort Gott selbst ist und dass es alles geschaffen hat. Aber wir wissen immer noch nicht, wer oder was ist dieses Wort. Also schauen wir weiter. Da geht es, ist das quasi wie so ein Einschub. Ich lese das einmal vor. Da war ein Mensch von Gott gesandt. Aha. Sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Jetzt wird hier plötzlich ein Zeuge genannt. Und zwar dieser Zeuge heißt Johannes. Wir sind ja im Johannesevangelium. Dazu muss man vorweg sagen, im gesamten Johannesevangelium, der Schreiber, der Johannes, nennt sich nie selbst beim Namen, sondern immer nur mit der mich, oder Jesus, der mich liebt, oder den Jesus liebt, so, genau. Das heißt, wenn hier von Johannes die Rede ist, es gab nämlich noch einen anderen, Johannes den Täufer. Und wenn wir jetzt hier in diesem Text, wir kommen nämlich nochmal auf den Johannes zu sprechen, wenn wir darauf stoßen, dann ist das der Johannes der Täufer. Und er war gesandt von Gott, um von diesem Licht, von diesem Wort Zeugnis zu geben. Damit wir durch ihn glauben können, also damit alle durch ihn irgendwie zum Glauben kommen oder glauben können. Und es ist auch nochmal interessant zu sehen, dass hier nochmal explizit steht, dass er nicht das Licht selbst ist, sondern nur Zeuge. Hier so ein Einschub, man merkt, es wird langsam konkreter. Vers 9. Dieses Licht ist also wahrhaftig. Also das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt und jeden Menschen erleuchtet. Es geht jetzt wieder um das Licht, von dem in den ersten Versen gesprochen wurde, also das Licht, das Leben, das Wort. Und das ist wahrhaftig. Es ist also absolut echt, es ist rein, es ist ohne Fehl und Tadel. Und jetzt kommt es in die Welt, um uns Menschen zu erleuchten. Es kommt uns immer näher. Und es kann uns erleuchten oder auch ausleuchten und uns aufzeigen, wer wir eigentlich sind. Und dann Vers 10 und 11 wird es noch weiter beschrieben. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er, da merken wir jetzt, okay, also spätestens jetzt muss uns bewusst werden, es geht definitiv um eine Person. Weil das Wort, das Leben, das Licht, das ist alles neutral, also neutrum, dann müsste da eigentlich stehen es. Aber jetzt steht hier er, das Pronomen er. Und damit ist eindeutig eine Person gemeint, über die wir hier sprechen. Und diese Person kam in die Welt. Und sie wurde durch ihn. Und wir können hier einen Parallelismus entdecken. Das heißt, diese beiden Verse, die stehen sich quasi gegenüber. Im ersten Teil heißt es, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und das steht gegenüber zu, er kam in das Seine. Und dann der zweite Teil, und die Welt kannte ihn nicht. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Also es wird quasi noch mal ein bisschen deutlicher. Also dieser Parallelismus macht im Prinzip deutlich, dass da eine Tragik hintersteckt. Derjenige, der alles erschaffen hat, der Ursprung allen Lebens ist, kam in seine Schöpfung, deswegen in das Seine. Er kam in das Seine und die Schöpfung nimmt ihn nicht an. Sie kennt ihn nicht. Und das ist, ja, tragisch. Aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter in Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, wenn man ihn aufnimmt oder alle, die ihn aufnehmen, die bekommen das Recht, Kind Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Also, diese Person hat einen Namen. Aber welchen denn? Steht noch nicht da. Und es geht weiter in Vers 13. Die nicht aus dem Geblüt geboren sind, noch aus dem Willen des Fleisches und so weiter. Was heißt das? Das Recht, Kind Gottes zu sein, das bekommt man nicht aus dem, oder kommt nicht aus dem Geblüt. Das heißt, man kann es nicht von den Blutsverwandten vererbt bekommen. Das funktioniert nicht. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Das nächste und das Willen des Fleisches. Ich kann auch nicht ein Kind Gottes werden, nur weil ich es will. Nur weil ich sage, ich will ein Kind Gottes werden und dadurch werde ich das. Das funktioniert nicht. Das ist eine wichtige Voraussetzung, definitiv. Wir müssen ja auch wollen, aber das macht uns nicht zum Kind Gottes. Und aus dem Willen des Mannes, genauso wenig wie ich für mich selber und mit meinem eigenen Willen mich zum Kind Gottes machen kann, genauso wenig kann ich das auch für jemanden anders tun oder sagen, ich möchte gerne, dass der ein Kind Gottes wird, dann das funktioniert auch nicht. Sondern man muss aus Gott geboren sein. Das heißt, nur Gott kann das bewirken. Und in Vers 12 stand ja noch zum Schluss, die an seinen Namen glauben. Das heißt, es geschieht also durch den Glauben, den Gott in uns wirkt. Und dazu muss ich jetzt eine Parallelstelle anführen, nämlich Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also der Glaube ist von Gott gewirkt. So, wir sollen glauben an den Namen, aber an welchen Namen? Schauen wir weiter in Vers 14. Es wird immer konkreter. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort, wovon wir ganz am Anfang gesehen haben, dass es bei Gott war und dass es Gott selbst war und trotzdem bei Gott war, dieses Wort wird jetzt Fleisch. Es heißt, es wird Mensch. Und es wohnte unter uns. Jetzt soll es nicht nur kommen, jetzt ist es da, es wohnt unter uns. Und man kann, oder Johannes sagt es dann so, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das heißt, er war herrlich. Und dann steht da auch noch etwas vom Eingeborenen vom Vater. Das heißt also, diese Person, sie ist Sohn des Vaters. Und wie wohnt er unter uns? Voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, es wird immer greifbarer. Um wen geht es denn jetzt? Und dann sagt Johannes, also Johannes der Täufer, zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jetzt steht Johannes da, es ist so wirklich, als wenn er jetzt hier stehen würde und sagen würde, dieser da, dieser ist es. Das heißt, wir brauchen nur noch unseren Blick hinwenden und gucken, wer ist das denn jetzt? Und dieser Kommende, der hat den Vorrang vor mir, sagt er, denn er war vor mir. Das heißt, es ist wirklich das Wort, der von Anfang an war, der Ursprung allen Lebens ist. Der ist jetzt da, aber wer ist es? Wir haben empfangen, ja, Gnade um Gnade. Das heißt, alles Gute, was wir irgendwie bekommen haben, das kommt von ihm. Sowohl im leiblichen als auch im geistlichen Sinn. Denn er hat die Fülle, er ist die Fülle. Und dann geht es weiter in Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Was hat das denn jetzt mit dem Gesetz zu tun? Das Gesetz im Alten Testament, die ganzen Vorschriften, diese ganzen Gebote wurden durch Mose gegeben. Sie kommen von Gott und Gott hat Mose beauftragt, seinem Volk Israel die Gebote zu geben. Und in diesem Gesetz gab es Verheißungen, die daran geknüpft waren, das Gesetz auch zu halten. Und es war hauptsächlich ging hauptsächlich um das gesegnete Leben auf dieser Erde, also sehr um ja, irdische Verheißungen eigentlich. Und jetzt steht hier weiter, und das Gesetz wurde durch Mose, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade und die Wahrheit, das hatten wir gerade in Vers 14, dort oben. Und worum ging es da? Da ging es um das Wort, was Mensch wurde und unter uns wohnte, voller Gnade und Wahrheit. Und diese Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das ist dieser rote Faden, das ist die Antwort auf ja, diese ganzen Fragen, die man sich in diesem Text irgendwie stellen kann. So, dieser Anfang, im Anfang war das Wort. Und dieses Wort, wovon wir am Anfang gehört haben, das wurde Fleisch. Voller Gnade und Wahrheit. Und die ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, im Umkehrschluss, wir könnten jetzt den ganzen Text nochmal durchgehen und überall Jesus Christus einsetzen. Das heißt, Jesus Christus ist das Wort. Das heißt, er ist von Ewigkeit her. Das heißt, er war bei Gott. Und es steht auch da, er war Gott oder ist Gott. Das heißt auch, dass er der Schöpfer ist. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das heißt, er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist das Licht, das uns ausleuchten kann. Er hat auf dieser Erde gelebt, ein perfektes Leben, so wie wir es eigentlich sollten. Und damit wirft er sein Licht auf uns. Ja, und wir werden eigentlich bloßgestellt, weil wir überhaupt nicht so sind. Weil wir ja überhaupt nicht dem entsprechen, wie wir eigentlich sein sollten. Er ist das Licht. Er zeigt uns auch den Weg. Er ist Mensch geworden, also Fleisch geworden, Mensch geworden. Und er ist voller Gnade und Wahrheit. Es ist so spannend, wenn man sich das versucht zu überlegen, wie Jesus gewesen ist, voller Gnade und Wahrheit. Gnade, ein unverdientes Geschenk, unverdiente Güte, die man bekommt, und Wahrheit, also rein, vollkommen. Da ist nichts dran zu rütteln. Das ist fest, das ist, ja. Und er ist der eingeborene Sohn Gottes. Das sieht man hier an Vers 18 auch nochmal. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Das heißt, er ist der Sohn Gottes. Aber er wurde auch abgelehnt. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Aber er wurde auch angenommen. Oder wird auch angenommen. Und jetzt endlich, gerade im Vers 12, merken wir, sein Name ist Rettung. Wenn wir an seinen Namen glauben, dann werden wir gerettet. Wenn Gott das in uns wirkt, dann dürfen wir glauben und ja, wir dürfen gerettet sein. Warum sage ich das alles? Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich, oder ihr kanntet diesen Text höchstwahrscheinlich und wusstet auch, dass mit dem Wort Jesus Christus gemeint ist. Warum erzähle ich das also nochmal? Nun, es gibt heutzutage viele verschiedene Strömungen und Irrlehren, die uns von der Wahrheit abbringen sollen. Und das Einzige, was wir haben, worauf wir uns berufen können, das ist die Bibel. Das hier, das Wort Gottes. Und es ist deswegen auch wichtig, das alles im Zusammenhang zu betrachten. Und es gibt auch einige Richtungen, beispielsweise, ich glaube, es sind die Zeugen Jehovas, und die nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Oder dass auch andere glauben einfach, dass Jesus ein Geschöpf wäre. Aber allein der Vers 3, der macht unmissverständlich deutlich, das funktioniert nicht. Das müsste jetzt mit diesem Text eigentlich bewiesen sein, dass dieses Wort wurde Fleisch voller Gnade und Wahrheit und das wurde durch Jesus Christus. Das heißt, das Wort ist Jesus Christus und dieses Wort hat alles geschaffen und es gibt nichts, rein gar nichts, was irgendwie geschaffen wurde, was nicht durch das Wort geschaffen wurde. Deswegen, Jesus Christus ist kein Geschöpf, sondern er war von Anfang an. Und das ist der Beweis. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das festhalten. Und wem das vielleicht nicht reicht, dieser Text, dem kann ich noch einige Stellen anführen, in denen auch das nochmal gesagt wird, dass Jesus Gott ist. Beispiel Kolosser 2, Vers 9. Dort geht es, also kurz davor geht es um Christus und dann steht in Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Leibhaftig. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ja, er war irgendwie Mensch und dann wohnte irgendwie etwas in ihm oder so. Schauen wir mal weiter. Titus 2, Vers 13. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Titus in der Bibel sagt, Jesus Christus ist Gott und er ist unser Heiland. Und das Gleiche sagt Petrus Petrus auch nochmal. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20, noch eindeutiger. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Bäm. Jesus Christus ist Gott. Und falls das immer noch nicht reicht, eine Stelle habe ich noch, und zwar in Johannes 20. Kommt nachher ganz zum Schluss des Evangeliums. Da gibt es die Situation, nachdem Jesus auferstanden ist, dass die Jünger zusammen waren und einer fehlte, das war Thomas. Und Jesus ist ihnen erschienen und dann haben die Jünger das nachher dem Thomas gesagt und der hat das irgendwie nicht geglaubt, hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Ich muss ihn sehen und ich muss meine Finger in seine Wunden legen, dann glaube ich. Und tatsächlich passierte das auch. Und dann stand Thomas vor ihm und Jesus nahm quasi seine Hände oder sagte einfach, ja, hier, meine Wunden, lege deine Hand in meine Wunden, in meine Hüfte. Und dann sagt Thomas darauf, Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und das ist der Beweis, weil, also für mich jedenfalls, der Beweis schlechthin. Jesus lässt es so stehen. Er lässt es stehen, dass Thomas ihn Gott nennt. Und die Tatsache, dass er das tut, beweist, dass er wirklich Gott ist. Weil wenn er nicht Gott gewesen wäre, dann hätte er das richtigstellen müssen. Er hätte es richtigstellen müssen und sagen müssen, nee, das geht nicht, ich bin nicht Gott. Weil dann würde er falsche Ehre annehmen. Aber das hat er nicht. Und das ist der Beweis. Weil ansonsten würde alles andere zerfallen. Jesus Christus ist Gott. Und wir haben gehört, auch ganz am Anfang, das Wort war bei Gott. Das heißt, es gibt Gott und es gibt Jesus Christus und Jesus Christus ist auch Gott. Das geht nicht in unseren Kopf rein, das können wir nicht verstehen. Und ich hatte ja gesprochen von diesen Irrlernen, die quasi das anzweifeln, dass Jesus Christus Gott ist. Oder auch andere, also diese Dreieinigkeit, die wir gleich nochmal sehen werden. Das große Problem ist, oder die große Sache ist, wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, die Bibel ist die Offenbarung Gottes. Oder ne, das ist, Gott stellt uns sich in seinem Wort vor. Und im letzten Buch der Bibel steht sehr eindrücklich, dass wir nichts hinzufügen sollen zu der Bibel und auch nichts wegnehmen sollen. Nun ist es so, es gibt in der Bibel über 62.000 Querverweise innerhalb der Bibel. Und wenn man jetzt einen davon wegnimmt oder umdeutet, dann musst du eine ganze Menge anderer Bibelstellen auch wegstreichen. Und beispielsweise Petrus hat jetzt gesagt, Jesus Christus ist Gott. Wenn wir das umdeuten oder einfach wegstreichen und sagen, nee, das kann nicht sein, dann müsste eigentlich der ganze Petrusbrief revidiert werden, weil dann würde es ja bedeuten, dass da etwas drin ist, was nicht richtig ist. Da müssten wir das rausstreichen. Aber da sich wieder auf andere Sachen bezieht, musst du auch das wieder rausstreichen. Das löst eine Kettenreaktion aus, die uns nachher nur noch zwei Seiten übrig lässt. Den Buchdeckel und den Buchrücken. Da bleibt nichts mehr übrig. Und deswegen ist das auch eine Grundlage, die wir haben müssen. Dieses Wort Gottes ist zu 100% das Wort Gottes. Und es ist wahr. Und wenn das nicht wahr ist, dann haben wir nichts. Und deswegen ist es fundamental wichtig, dass wir das wissen. Und auch, dass wir, gerade wenn solche Irrlehren kommen, die sagen, ja, Jesus ist ja nur ein Geschöpf oder so. Nein, Jesus Christus ist Gott. Und warum ist das so wichtig? Auch noch in der Abendbibelschule gab es, ich glaube, am letzten Tag hat der Dominik Jäger genau dieses Thema behandelt. Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch. Und er hatte auch nochmal einen anderen Termin gehabt, da hat er allgemein über die Dreieinigkeit geredet und hat dann quasi aufgezeigt, dass wenn wir die Dreieinigkeit leugnen, dass das komplette Evangelium zerfällt. Denn das Sühneopfer, kann ein Geschöpf denn mich vor Gottes Zorn retten? Rechtfertigung allein durch Glauben an Jesus. Kann ich mein Seelheil im Glauben an ein Geschöpf festmachen? Funktioniert das? Oder beten zu Jesus? Wenn er nicht Gott ist, wenn er nur Mensch ist, könnte er alle Gebete hören und erhören? Dürften wir ihn überhaupt anbeten? Wir haben ja vorhin ja auch gehört, ne, was ist das erste Gebot? Es geht um den einen Gott, den wir auch anbeten sollen, dem unser Herz gehören soll. Und wenn wir unsere Erlösung an einem Geschöpf festmachen würden, dann würden wir es nicht an Gott tun. Und das geht nicht, das funktioniert nicht. Also was bleibt uns nun? Oder was können wir aus diesem Text festhalten? Jesus Christus ist genau wie Gott der Vater. Und wenn man den Schöpfungsbericht nochmal anschaut, da steht, glaube ich, im zweiten Vers, dass der Geist des Herrn über dem Wasser schwebte. Und dort wird quasi der Heilige Geist erwähnt. Das ist die dritte Person, die jetzt hier in diesem Text nicht direkt vorkommt. Aber das ist die dritte Person. Also Jesus Christus ist, wie genau, oder genau wie der Vater und der Heilige Geist, von Ewigkeit her. Jesus Christus ist ganz Gott. Das heißt, es gibt drei Personen und doch nur eine. Und ne, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, im Anfang war Gott, der Heilige Geist und Jesus Christus. Und die sind eins. Und ich möchte diesen drei Grundsätze nochmal nennen, weil ich die so ja, spannend fand, die wir dort gehört haben, über die Dreieinigkeit. Das erste ist, Gott ist drei Personen. Das ist das Erste. Das Zweite, jede Person ist vollkommen Gott. Und es gibt nur einen Gott. Verstanden? Es funktioniert nicht, oder? Wir hören das, aber wir können es nicht verstehen. Und wisst ihr was? Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir reden hier über den, der alles geschaffen hat. Wir reden über den, der die Welt geschaffen hat, der den Kosmos geschaffen hat, die Physik, die ganzen physikalischen Gesetze, die Zeit. Er hat alles ins Dasein gerufen. In ihm ist das Leben. Und er hat auch die Logik erschaffen. Warum sollte er dann nicht auch über der Logik stehen? Warum können wir es nicht einfach stehen lassen, dass Gott so ist? Wir können es nicht begreifen. Aber wenn wir das glauben und annehmen, dann wird es auf einmal alles viel einfacher. Und das können wir uns auch festhalten. Nicht nur, dass Jesus Christus Gott ist und ja, dass es einen dreieinigen Gott gibt, sondern auch diese Verheißung, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Das ist Rettung. Das ist das, wo wir wissen dürfen, wenn wir dem Herrn Jesus glauben, wenn wir an ihn glauben, an das glauben, was er getan hat, was in dem weiteren Verlauf des Evangeliums noch weiter erklärt wird und ausgebreitet wird, dann haben wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist so krass, wir haben ein Recht vor Gott, wenn wir glauben, wenn wir ihn aufnehmen. Das Recht, Kind Gottes zu sein. Und das ist so gewaltig. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist, es gibt auch noch einen Querverweis zu dem eigentlichen Predigttext. Ich hatte mich zuerst überlegt, den zu nehmen. Und zwar ging es da, weil es heute Israel-Sonntag ist, um 5. Mose Kapitel 4. Da wurden halt einige Verse dort rausgenommen. Das wäre dann der Predigttext gewesen. Und da geht es darum, dass das Volk Israel sich kein, oder dass es nochmal beschrieben wird, ihr habt Gott nicht gesehen. Nochmal ein ganz spannender Hinweis. Ihr habt Gott nicht gesehen und deswegen, ne, ihr habt nur sein Wort gehört, nur seine Stimme. Und ihr sollt euch deswegen kein Bild machen. Ja, warum sollen sie sich kein Bild von Gott machen? Weil sie nicht wissen, wie er ist. Und deswegen finde ich diesen Vers 18, den wir jetzt den ich noch einmal vorgelesen habe, nochmal so spannend, weil dort steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Und deswegen ist er das Bild Gottes. Er ist Gott selbst, er ist der Sohn Gottes und er ist der Einzige, der uns wirklich zeigen kann, wie Gott ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir auf Jesus Christus schauen. Und dafür ist dieser Text einfach sehr, ja, sehr gut geeignet, um das mal ja, einmal zu zeigen. Ja, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, an den Namen Jesus Christus, der uns zeigt, wie Gott ist und der Gott selbst ist. Amen.